Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Rund um den Globus werden derzeit rund 165 Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus entwickelt und getestet. Mindestens 19 davon durchlaufen gerade klinische Phase 1 Studien. 12 potenzielle Vakzine befinden sich bereits in Phase 2 der Erprobung und 8 sogar schon in klinische Phase 3 Studien, wo sie tausenden Probanden verabreicht werden, um Wirkung und Nebenwirkung zu testen. Weil es nicht leicht ist, da den Überblick zu behalten, habe ich vor der Sendung Dr. Sebastian Ulbert gefragt, welche drei Impfstoffkandidaten aus seiner Sicht am vielversprechendsten sind. Er leitet die Arbeitsgruppe Impfstofftechnologie am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Hier seine Antwort.
Das kann man so einfach jetzt gar nicht sagen. Wahrscheinlich ist, dass es keinen Kandidaten gibt, der sämtliche Anforderungen, die man an ihn hat, perfekt erfüllen wird. Dafür ist die Entwicklungszeit einfach viel zu kurz. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass eben verschiedene Technologieplattformen eingesetzt und auch vorangetrieben werden, damit man sich da möglichst breit aufstellt. Und diese späten Phase-3-Studien werden ja durchgeführt mit einmal einem chemisch inaktivierten Virus. Das ist eine Impfstoffplattform, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, die relativ erfolgsversprechend auch ist gegen viele Viren. Ob es auch jetzt gegen SARS-CoV-2 der Weg ist, das werden eben erst die Phase-3-Studien zeigen. Dann gibt es die Vektor-Impfstoffe. Das ist auch eine Impfstoffplattform, die seit Jahrzehnten erforscht wird, wo es aber bisher nur sehr wenige Zulassungen gibt. Und die mRNA-Impfstoffe, die sind ja noch relativ neu, ist zwar auch schon jahrelange Entwicklung, aber hier gibt es eben noch ganz wenig Erfahrungen zur Wirksamkeit.
Bei den Vektorimpfstoffen, die Sie als zweites erwähnt haben, da gab es ja letzte Woche die Meldung von Russlands Präsident Wladimir Putin. Russland hätte solch einen Vektorimpfstoff entwickelt gegen das neuartige Coronavirus und der sei, obwohl wichtige Phase-3-Studien noch gar nicht stattgefunden hätten oder abgeschlossen seien, jetzt schon zugelassen worden. Wäre es denn aus Ihrer Sicht denkbar, dass die Russen bei der Entwicklung dieser Klasse von Impfstoffen tatsächlich weltweit die Nase vorn haben?
Nein, das kann man so sicherlich nicht sagen. Also Vektorimpfstoffe, es ist eine Technologie, die weltweit auch schon seit Jahrzehnten entwickelt wird. Da gibt es ganz viele, ganz verschiedene Ansätze. Es ist immer noch ein relativ neuer Ansatz in dem Sinn, dass es eben kaum Zulassungen gibt. Also es gibt zum Beispiel Vektorimpfstoffe, die eingesetzt werden im Bereich Ebola-Virus und auch es gibt die ersten Zulassungen für eine Impfung gegen das Dengue-Fieber. Die basieren auf solchen Vektoren, das sind also genetisch veränderte, an und für sich harmlose Viren, die da eingesetzt werden. Aber wie gesagt, das sind auch noch Techniken, die noch nicht lange im Menschen zum Einsatz kommen, die aber weltweit laufen. Da kann man also nicht von einer Technologieführerschaft Russlands sprechen.
Kommen wir auf die mRNA-Impfstoffe zu sprechen. Die machen ja vor allem in Deutschland Wirbel, weil zwei der hier ansässigen Firmen die Impfstoffe entwickeln, CureVac und BioNTech, dran arbeiten, aber auch zum Beispiel das US-Unternehmen Moderna. Die Fachwelt scheint ja, was die Erfolgsaussichten angeht, durchaus gespalten. Wie sehen Sie das? Wie groß ist das Potenzial dieser sehr neuen Technologie?
Das Potenzial ist bestimmt groß. Also es gibt einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Impfstoffplattformen und der ist der, dass man eben sehr schnell auf einen neuartigen Erreger damit reagieren kann. Also man kann diese Impfstoffe relativ schnell zusammenbasteln. Man muss natürlich trotzdem wissen, gegen welches Teil von einem Virus man da eben impfen muss. Aber der eigentliche Teil, daraus dann einen Impfstoff zu bauen, der kann eben sehr schnell dann durchgeführt werden. Und das ist bestimmt ein Vorteil gegenüber klassischeren Methoden wie eben einem Virusimpfstoff, wo man eben die Viren erstmal verlangsamen muss in ihrer Kultur und dann langsam erst zu einem Impfstoff züchten muss. Das ist bestimmt richtig. Man muss allerdings sagen, es fehlen eben einfach noch umfangreiche Studien zur Wirksamkeit. Dazu ist die Technik eben noch sehr neu. Und was vor allen Dingen ich als große Herausforderung betrachte, ist, Menschen damit zu immunisieren, die kein perfekt funktionierendes Immunsystem mehr haben. Und wenn man sich gerade bei Covid-19 die Menschen anschaut, die im größten Risiko sind, dann sind das vor allen Dingen die Senioren, deren Immunsystem eben mit der Zeit abnimmt. Und so ein Messenger-RNA-Impfstoff benötigt halt auch ein wirklich funktionierendes Immunsystem, weil er ja quasi auch eine Virusinfektion in einem kleinen Maßstab imitiert. Dazu gibt es einfach noch sehr wenige Daten und das muss eben noch gemacht werden. Insofern, die Technik hat ein großes Potenzial, aber sie erfordert eben auch noch viele Studien.
Welche Kriterien bezüglich Wirkung und Nebenwirkung müsste eigentlich einer dieser jetzt vielversprechenden Impfstoffkandidaten erfüllen in einer Phase-3-Studie, damit man dann sagt, wir starten jetzt die Massenproduktion?
Zunächst mal muss ein Impfstoff in so einer Phase-3-Studie zeigen, dass er die Zahl der Neuinfektionen reduzieren kann und gleichzeitig, dass es eben auch weniger schwere klinische Verläufe von solchen Infektionen gibt. Wobei der Prozentsatz, auf den man da zielt, der kann durchaus variabel sein, ne? Also bei einer Infektion mit jährlich vielen, vielen Todesfällen, da wäre natürlich eine Reduktion um 50% schon ein signifikanter Vorteil. Aber das muss schon irgendwie geleistet werden, denke ich.
Das heißt, mindestens einer von zwei Geimpften müsste sozusagen wirklich immun sein gegen das Virus.
Ja, also ich denke, dann könnte man von einem Impfstoff sprechen, der wirklich eine signifikante Wirksamkeit hat.
Von welcher Klasse von Impfstoffen, über die wir gesprochen haben, ließen sich denn am ehesten, also nach einer positiven Phase-3-Studie, dann schnell große Mengen herstellen, also Milliarden von Dosen?
Am einfachsten herzustellen sind eigentlich lebende Viren, die sich eben gut kultivieren lassen in der Zellkultur. Die kann man sehr, sehr schnell und preiswert herstellen. Das würde vielleicht der Fall sein bei Vektorimpfstoffen, wenn so ein Vektor, der ja auch aus einem aktiven Virus besteht, aus einem harmlosen Virus, wenn die schnell wachsen, dann könnte man hier bestimmt durch Upscaling sehr schnell zu sehr hohen Dosen kommen. Bei anderen Techniken wie zum Beispiel der mRNA hängt es einfach davon ab, wie schnell die jeweiligen biotechnologischen Produktionsprozesse sind. Und es wird letzten Endes eine Frage sein, wie viel Geld man da eben investieren möchte, wie viel man dann auch herstellen kann.
Was ist Ihre Prognose, Herr Dr. Ulbert? Bis wann könnte ein für die breite Masse verfügbares Vakzin im günstigsten Fall verfügbar sein in Deutschland?
Ich denke schon, dass wir mit den ersten Zulassungen wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres rechnen können. Da wird es mehrere geben, da bin ich auch relativ sicher. Und es wird auch, wie gesagt, nicht der entscheidende Impfstoff schon dabei sein, der das alles kann, was wir möchten. Es wird hier so eine Art Evolution stattfinden. Es werden dann Nachfolgeprodukte kommen, die werden dann auch Schritt für Schritt wirksamer werden, Schritt für Schritt spezifischer werden. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir in dem nächsten halben Jahr hier die ersten Zulassungen auch haben werden. Ob das dann für jeden ist, ist auch noch nicht sicher. Es kann auch gut sein, dass es erstmal für bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel gilt, also zum Beispiel medizinisches Personal oder so etwas.
Infos und Einschätzungen zur Corona-Impfstoffentwicklung waren das von Sebastian Ulbert vom Leipziger Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie.